Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Ich bin heute bei Katharina zu Gast und wir reden über das Thema Veränderung diesen Monat. Katharina, du bist Life Coach.
Ja.
Kannst du einmal beschreiben, was das genau bedeutet, was ein Life Coach macht? Gibt es eigentlich eine weibliche Form? Gibt es Life Coaching?
Genau, die Leute denken sich unglaublich viele verschiedene Begriffe dafür aus. Also ich habe schon Worte gehört, auf die wäre ich nie gekommen. Offiziell ist es einfach ein Coach, ne? Es ist nur mal ein englisches Wort. Und für mich braucht es die weibliche Form nicht, aber ich weiß, dass viele immer danach suchen, so. Also es gibt Coaching, Coaches, Coachine, was auch immer, ne? Die Leute sind da sehr kreativ. Genau, aber ich würde mich selber tatsächlich als Life Coach bezeichnen. Und zu der Frage, was bedeutet das, was mache ich da? Es ist wirklich so, dass ich Menschen in Veränderungsprozessen begleite, dass ich letztlich einfach da bin als neutrales Gegenüber, praktisch als Spiegel, damit sie ihre Antworten finden. Ne? Es gibt ja, meistens kommen sie mit sie kommen mit Fragen. Das kann eine große Frage sein, es können viele kleine Fragen sein. Oftmals ist es eben so, dass sie sich wünschen, klarer zu werden. Ja? Also das heißt, ich begleite sie eigentlich auf dem Weg dahin, eine Klarheit zu bekommen, eine Klarheit, was sie wollen und eine Klarheit vor allem auch, wie sie das dann erreichen können. Und dafür stehe ich einfach als Gesprächspartner zur Verfügung, eben möglichst neutral, ja, weil es geht nicht um meine Sicht der Dinge, sondern es geht wirklich darum, dass die Klienten ihre Antworten auf ihre Fragen finden.
Wie erreichst du diese Neutralität im Gespräch?
Erstmal bin ich, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber gefühlt lehre ich mich vorher schon. Also wenn ich hier sitze, sitze ich nicht voll mit meinen eigenen Themen hier. Auch wenn habe ich meine eigenen Themen als Katharina, ne? Völlig klar. Aber wenn ich hier sitze, habe ich schon dieses Gefühl, ich bin jetzt erstmal eine weiße Leinwand. So, und da wird jetzt bemalt, ne? Also da kommt jetzt alles Mögliche. Und damit arbeite ich dann, mit dem, was in dem Moment kommt von meinem Gegenüber. Und es geht natürlich um eine innere Haltung. Für mich ist einfach völlig klar, dass es nicht um meine Wertung oder Bewertung geht. Sondern es geht ja immer nur um denjenigen, der gerade hier sitzt und seine Antworten finden möchte. Also ich kann gar nicht richtig gut beschreiben, wie ich das mache, aber tatsächlich passiert das, dass ich vorher mich einfach sammle und meine Themen praktisch zur Seite packe, ne? Die parken dann irgendwo und dann bin ich einfach für mein Gegenüber da, also für den Klienten oder die Klientin.
Was sind häufige Fragen, die kommen? Also du hast gesagt, manchmal wünschen sie sich einfach mehr Klarheit zu haben, aber gibt es irgendwie Fragen, die besonders häufig auftauchen?
Also diese berufliche Frage, was will ich eigentlich beruflich machen, die taucht bei mir zumindest schon wirklich häufig auf. Und es ist, also klar, es gibt einfach Leute, die wirklich einfach aktuellen Job suchen, aber es gibt auch viele Leute, die in einer Position sind oder in einem Job sind, mit dem sie ganz offensichtlich nicht happy sind. Und irgendwie das Gefühl haben, das müsste eigentlich noch besser gehen. Ne? Aber sie wissen nicht, was es wirklich ist, wonach sie suchen. Sie wissen vielleicht nicht, wofür sie wirklich brennen. Und sie kommen dann wirklich mit dieser Frage, was will ich eigentlich? Ja, was will ich eigentlich beruflich machen? Und ich mag diese Frage wahnsinnig gerne, weil ich dann die Möglichkeit habe, wirklich, oder weil wir dann eigentlich die Möglichkeit haben, wirklich von innen zu gucken, wofür ist denn dieser Mensch gemacht? Ja, also mir geht es wirklich mehr dann letztlich um Berufung als um Beruf. Ja, wobei das natürlich dann dasselbe wird. Also wenn ich meine Berufung gefunden habe, super gut, dann kann ich daraus einen tollen Beruf machen. Aber was mir eben immer wichtig ist, ist, dass wir nicht über das Außen gehen, dass wir nicht im Außen schauen, okay, was gibt es eigentlich für Stellenangebote? Weil das machen die Leute ja sowieso, ne? Dass sie, wenn die auf Jobsuche sind, dann gucken sie erstmal, was gibt es für offene Stellen. Und dann irgendwann verzweifeln sie, weil sie feststellen, das sagt mir irgendwie alles nicht zu oder ich kriege die Stellen, die da ausgeschrieben sind, nicht. Ja? Und dieses im Außen suchen, das kann natürlich auch funktionieren. Es kann ja sein, dass genau die Stelle ausgeschrieben ist, die ich mir wünschen würde. Aber sehr oft ist das nicht der Fall. Ja? Und dann finde ich es eben so spannend zu sagen, okay, gucken wir doch mal von innen. Also was im Sinne von, wofür bin ich denn gemacht? Ja? Was sind denn meine Fähigkeiten? Was sind denn meine Leidenschaften und wo treffen die sich? Ja, wirklich zu gucken, wie müsste eigentlich der Beruf aussehen, für den dieser Mensch gemacht ist? Und gibt es, und dann kann man weitergehen und gucken, gibt es eigentlich genau dieses Berufsbild im Außen schon oder kann ich es vielleicht kreieren? Mhm. Ja? Und das ist eine Arbeit, die mir wahnsinnig Spaß macht, weil man da wirklich ganz in das Innere dieses Menschen geht und wirklich guckt, eben, was bringt der eigentlich mit? Was hat der für Talente, was hat der für Begabungen, für Fähigkeiten, für Erfahrungen, ja, die wichtig sind, aber vor allem auch eben für Leidenschaften. Wofür brennt der, was macht dem Freude, woran hat der Spaß? Und es sind dann so simple Fragen wie, woran hast du Spaß? Aber es führt eben richtig weit, ja, wenn man da wirklich reingeht.
Wissen die Klienten, dass sie sich, wenn sie kommen, mit dir auf eine Reise in ihr Inneres in der Form einlassen? Oder wollen sie eigentlich nur, dass du sagst, ach, du siehst aus, als könntest du gut Elektrotechnik-Ingenieur werden?
Gute Frage. Also, es gibt solche und solche. Ja? Es ist wie immer nicht pauschal zu beantworten. Es gibt Leute, die haben natürlich auch vorher meine Website genau gelesen und die merken, wie ich ticke. Allein schon über das, was ich da schreibe auf meiner Website. Und das resoniert mit denen. Die merken sofort, ja, das ist es, da will ich lang, so will ich arbeiten, ja, so will ich da rangehen. Und das merkt man dann auch im Vorgespräch sofort. Die wissen, worauf sie sich einlassen. Und dann gibt es aber tatsächlich solche, die du gerade beschrieben hast, die letztlich schon so ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung haben, ja, jetzt sagen Sie mir mal, wofür meine Fähigkeiten gut sind, was es denn da für Jobs gibt. Und da sage ich dann sehr schnell, nee, dafür stehe ich eben nicht zur Verfügung, weil ich bin keine Berufsberatung. Ja? Mhm. Wenn Sie eine Berufsberatung suchen, dann gibt es die ja auch auf dem Markt, dann kann man das ja machen. Aber wenn Sie zu mir kommen, ist es eine andere Form der Arbeit. Und aus meiner Sicht eine nachhaltigere. Mhm. Ja? Also nicht, dass die Berufsberatung nicht sinnvoll wäre. Ich glaube, das kann ja total treffen, aber es gibt eben oftmals auch so eine Frustration. Mhm. Wenn ich nur zurückdenke, ich war damals, das war nach der Schule, da gab es ja dieses Berufsinformationszentrum und da konnte man ja tatsächlich auch irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen und gucken, wofür, also welche Jobs würden die einem empfehlen. Ne? Da kam bei mir tatsächlich Schifffahrtskapitänin raus. Ne? Und das ist jetzt mal die Frage, ob das jetzt wirklich der passende Job für mich gewesen wäre.
Das klingt für mich aber auch so, als wäre da so ein schmaler Grat zwischen Life-Coaching und bestimmten Formen von Psychotherapie, oder? So zu gucken, was sind meine Stärken?
Ja, also es ist oftmals eine Gratwanderung. Mhm. Was ist jetzt wirklich noch Coaching, was ist Therapie, vor allem beziehungsweise welche Themen, die der andere mitbringt, sind wirklich im Coaching richtig und welche müssten eigentlich in der Therapie behandelt werden. Und nicht nur eigentlich, wenn ich das merke, ne, dann spreche ich das auch aus. Ne, weil ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Ich habe nicht diese therapeutische Ausbildung, diese therapeutische Kompetenz und fände es absolut vermessen, dann zu sagen, ja, das kriegen wir hier auch noch hin im Coaching. Ne? Also es ist schon wichtig, dann wirklich zu gucken, wo bin ich gerade? Also um was braucht mein Gegenüber wirklich? Was braucht mein Klient? Und insofern... Und es gibt eben so Bereiche, da ist es echt schwer zu unterscheiden. Ist das jetzt wirklich, geht es jetzt schon wirklich Richtung Depression, wo es einfach eine therapeutische Betreuung braucht? Oder ist es wirklich nur eine momentane Krise, wo es im Coaching möglich ist, die Ressourcen so zu stärken, dass derjenige wieder rauskommt? Ja? Das ist manchmal schwer zu unterscheiden.
Aber bedeutet es dann, dass... Also hast du auch Klienten oder Klientinnen, die kommen und... nicht unbedingt beruflich, sondern eher persönlich sich neu ausrichten wollen.
Ja.
Und bei denen dann, wenn du solche Menschen hast, wie gehst du dann vor? Ist es auch dieses, was sind die Stärken und...
Nee, das kommt drauf an. Also es kommen ganz viele auch mit privaten und persönlichen Themen, ne? Und viele, die einfach oft mit sich hadern. Also das können so Themen sein wie Selbstvertrauen, ne? Oder Selbstwert oder dass sie immer wieder merken, sie fallen in Verhaltensmuster oder sie haben Verhaltensmuster, die ihnen eigentlich nicht gefallen, aus denen sie gerne rauskommen würden. Ja, sie würden sich gerne anders verhalten. Und da geht es natürlich darum, erstmal zu gucken, okay, was passiert tatsächlich? Wir spielen dann wirklich Situationen durch. Ja? Also ich lasse mir das dann erzählen. Mhm. Was ist denn jetzt so eine Beispielsituation, wo Sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben und es hat Ihnen überhaupt nicht gefallen oder Sie würden gerne anders reagieren können? Dann durchleuchten wir das so richtig. Ne? Also es ist fast wie so ein Sezieren. Also wir gucken uns die Situation genau an, was ist da passiert Wie hat derjenige reagiert? Wie würde er eigentlich gerne reagieren können? Und wer würde vielleicht in so einem Moment anders reagieren? Und was hat der, der in so einem Moment anders reagiert, mehr oder weniger als derjenige, der mir gerade gegenüber sitzt? Und dann geht es praktisch, das ist ein bisschen Detektivarbeit, wirklich zu gucken, okay, welches Gen hat derjenige, der jetzt an dieser Stelle ganz gelassen reagieren würde und nicht irgendwie alles persönlich nehmen würde und sich angegriffen fühlen würde. Und dann gucken wir, okay, wie wäre es denn mal angenommen, mein Gegenüber, mein Klient, meine Klientin hätte dieses Gen. Wie würde sie sich jetzt in einer anderen Situation verhalten? Also man kann dann wirklich das praktisch üben und also übersetzen, ja, in neue Situationen, indem man sich so jemanden, ich weiß nicht, ob das jetzt so abstrakt ist, aber indem ich mir praktisch denjenigen, den ich mir vorher vorgestellt habe, der das Gen besitzt, ja, kurz mal ranhole und überlege, was würde der jetzt machen? Und zack, und dann kann ich das ausprobieren. Ja. Und dann kann ich tatsächlich neues Verhalten ausprobieren und letztlich trainieren. Weil es geht, wenn ich wirklich zu einer Veränderung kommen möchte in diesem Verhaltensmuster, braucht es das Training. Ja, und es braucht auch das Experimentieren und es braucht auch, dass es manchmal nicht klappt am Anfang. Ja? Weil das andere Verhalten, das ist lange trainiert. Das haben wir im Zweifel seit unserer Kindheit trainiert. Das, worüber die Leute sich da selber ärgern an sich. Da sagen die, Mann, kann ich da nicht mal gelassen bleiben? So. Und das ist aber über Jahre, ist dieses Programm so gelaufen. Und insofern braucht es natürlich dann erstmal auch eine Zeit und vor allem eben ein wirkliches Üben eines neuen Verhaltens.
Das heißt, diese Menschen kommen dann her, haben ein bestimmtes Problem. Die Inspiration, wie sie gerne sich in bestimmten Situationen verhalten würden, kommt aus ihnen selber. Also der Impuls kommt aus ihnen selber. Ja. Dann wird guckt ihr quasi, gibt es ein Vorbild, wo du irgendwie denkst, so würde ich gerne mich verhalten. Ja. Und dann quasi wie so ein Knoten im Taschentuch oder eine Eselsbrücke, wenn ich wieder in der Situation bin, dann denke ich an XY und versuche mich daran zu orientieren, was ich denke, was die Person dann machen würde. Und dann übt man das.
Genau. Mhm. Das ist eine Herangehensweise, ja, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Spannend ist natürlich, sich anzugucken, okay, anscheinend weiß ich ja, was der andere in so einer Situation machen würde. Mhm. Und ich kann dann eben herausfinden, also wie eben, was ist dieses, welches Gen, ich nenne das einfach Gen, es geht natürlich nicht um Gen, aber welches Gen hat der, das ich nicht habe? Ja? Und dann gucke ich natürlich, wie kann ich das denn kriegen? Beziehungsweise, was denkt der denn in dem Moment? Also was denkt es in dessen Kopf, dass er jetzt gelassen bleiben kann? Und was denke ich stattdessen?
Das heißt tatsächlich auch dann, wenn möglich, diese Vorbildperson dann darauf ansprechen. Sag mal, wenn du irgendwie...
Muss gar nicht sein. Muss nicht sein. Das reicht alles, dass ich mir das vorstelle. Weil wir wissen gar nicht, ob derjenige wirklich genauso halten würde, handeln würde, sondern wir denken das. Ja. Ja? Ich nehme jetzt sagen wir mal, es geht eben um Selbstbewusstsein. Mhm. Ja? Und ich hätte gerne einfach eine Portion mehr Selbstbewusstsein. Ja, dann überlege ich, okay, wer ist denn für mich wer steht für mich für Selbstbewusstsein? Wer begeistert mich durch sein Selbstbewusstsein? Ja, dann nehme ich irgendeine Person, es kann ein Prominenter sein, es kann eine Freundin sein, es kann jemand Verstorbenes sein, irgendeine Figur aus der Geschichte. Ganz egal, aber ich stelle mir nur vor, ja, wie der handeln würde. So. Und dann gucke ich mir, okay, wie schafft der das, da so selbstbewusst zu sein? Was ist denn da anders? Ja? Und dann... Und das ist diese Detektivarbeit, die so Spaß macht, weil letztlich merken wir dann, okay, ich habe eine bestimmte Denke und derjenige hat eine andere Denke. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil ich es gerade hatte. Jemand, der eben an einer bestimmten Stelle ganz gelassen reagiert, hat vielleicht für sich beschlossen, es ist okay, Fehler zu machen. Ja, der hat sich irgendwann mal selber die Erlaubnis gegeben, ich kann Fehler machen, es ist okay, wenn ich Fehler mache, ich darf auch Fehler machen. Sitzt mir aber ein Perfektionist gegenüber, dann denkt es in dem natürlich immer, bloß keine Fehler machen, auf gar keinen Fall Fehler machen, ich darf keine Fehler machen. Ja? So, in dem Moment, wo der das schaffen würde, sich zu erlauben, Mensch zu sein, und Menschen machen Fehler, ja, würde sich an seiner Haltung was verändern. Ne? Weil wenn er sich diese Erlaubnis geben würde, dann würde er sich eine unglaubliche Freiheit geben. Ja? Und dann kann er natürlich viel gelassener reagieren. Er hat ja nicht diesen Wahnsinnsdruck, bloß keinen Fehler zu machen. Verstehst du?
Ja. Das heißt, jemand, der zum Beispiel sehr perfektionistisch ist, blockiert sich selber davor, eigentlich in ein gutes Potenzial hineinzukommen oder sein Potenzial vielleicht voll auszuschöpfen?
Möglicherweise, tatsächlich, ja.
Und gibt es so einen Number One Self-Blocker oder so? Also gibt es so etwas, das du immer wieder beobachtest, einen Fehler, den viele deiner Klientinnen und Klienten machen? ein Fehler. Also ja, natürlich kein Fehler, aber so ein Denkmuster, das du immer wieder beobachtest, das verhindert, dass man sich vielleicht selber die Erlaubnis gibt, in das volle Potenzial hineinzugehen.
Ja, also das sind diese Glaubenssätze und es gibt schon Glaubenssätze, die bei vielen vorkommen, ja, die einen blockieren dann tatsächlich. Ne? Das ist einfach. Ja, ich überlege gerade, was ist jetzt ein gutes Beispiel? Vielleicht ganz allgemein. Es gibt so Denken, also da denkt es in dem Hirn einfach, man macht das so. Also so ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Denken, sage ich mal. Ne? Nur so ist es richtig, anders ist es falsch. Und ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken schränkt uns ja wahnsinnig ein. Weil wir eben alles, was dazwischen liegt, die gesamte Graupalette und auch das Pink, sage ich sogar oft, ne, überhaupt nicht sehen. Und damit nehmen wir uns wahnsinnig viel Spielmasse. Und das ist eigentlich so schade. Es engt uns wirklich wahnsinnig ein. Und da macht es so Spaß, dann mal zu gucken, wirklich da mal reinzugehen und zu sagen, ah ja, macht man das so? Es gibt niemanden auf der Welt, der das anders macht. Sie haben noch nie jemanden kennengelernt, der das vielleicht doch anders macht. Und dann sagen, ja klar, gibt es Leute, die das anders machen. Andere sagen, ah, interessant, was ist denn an denen anders? Ja? Also da wirklich diese Perspektive einfach aufzumachen oder zu wechseln, wirklich mal zu gucken, bloß weil ich das denke, dass man das so macht. Weil ich natürlich eine Prägung hinter mir habe. Ja? Wir haben alle eine bestimmte Prägung aus der Kindheit, aus dem Aufwachsen. Heißt das noch lange nicht, dass die ganze Welt das so machen muss und dass nur das richtig ist. Ja? Überhaupt geht es aus meiner Sicht eben ganz selten um richtig oder falsch, sondern es geht um passend. Passend für mich, passend für den Moment, passend für die Situation.
Und um dieses Passende herauszufinden, hast du vorhin schon einmal gesagt, muss man häufig auch ins Experiment gehen. Also muss man gucken, muss man so ein bisschen ausprobieren, was genau für einen eigentlich genau passt.
Genau.
Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt häufig so ein Schwarz-Weiß-Denken, richtig und falsch. Und gibt es Klientinnen und Klienten, die dann teilweise bewusst erstmal in das Schwarz quasi rüberkippen, also bewusst gegen, weiß ich nicht, irgendwelche eigenen Vorstellungen eigentlich verstoßen, um quasi aus diesem Schwarz-Weiß-Denken auszubrechen, zu sehen?
Ja, also ich glaube nicht, dass es bewusst ist, aber ich glaube, dass es zu diesem Veränderungsprozess tatsächlich dazugehört, dass ich dann auch, wenn ich was verändern möchte und noch in dieser Experimentierphase bin, also in dieser unsicheren Phase, wo ich mich noch nicht auskenne mit dem neuen Verhalten, dass ich dann auch tatsächlich über das Ziel mal hinausschieße. Ich glaube, dass das absolut dazugehört und dass das auch wichtig ist, von Anfang an sich auch zu erlauben und zu sagen, ne, also ich möchte jetzt mal angenommen, also gehen wir mal zurück zu dem Fehlerbeispiel, ich weiß nicht, ob es ein gutes ist, aber ich war bisher immer wahnsinnig streng mit mir und habe mir überhaupt keine Fehler erlaubt. So, und jetzt gehe ich also erstmal in das andere Extrem, ich will mein Verhalten ändern und erlaube mir irgendwie jeglichen Fehler. Und dann geht es natürlich darum, am Ende wieder das richtige Maß zu finden, ja? Weil ich will ja gar nicht ständig nur Fehler machen, das will kein Mensch. Ja? Aber ich glaube, da ist es tatsächlich auch wichtig, sich das zu erlauben, ne? Sich zu erlauben, jetzt auch über das Maß hinaus, erstmal drüber hinauszuschießen oder über das Ziel hinauszuschießen, weil es die Zeit braucht, bis es sich eingependelt hat, bis ich weiß, wo ist es denn für mich wirklich stimmig? Ja? Also ja, es gibt eine Tendenz, das zu machen und ich finde es auch absolut legitim und dazugehörend oder gehörig. So.
Ich stelle mir jetzt gerade, also bei diesem konkreten Beispiel bleibend, stelle ich mir gerade vor, jemand, der sich immer verboten hat, Fehler zu machen, erlaubt sich das dann sehr stark und das hat ja Konsequenzen auch auf das Umfeld. Mhm. Also Freunde, Verwandte werden vielleicht auf einmal feststellen, dass ich zu spät komme oder dass ich eine Abmachung nicht eingehalten habe oder was auch immer.
Genau.
Wie erleben deine KlientInnen das dann, diese Momente, in denen sie vielleicht auch eine negative Resonanz von außen vielleicht bekommen für eine Veränderung, die sie gerade anstreben?
Ja, das fühlt sich sicher im ersten Moment auch nicht gut an. Ne? Das können auch Frustmomente sein. Irgendwie, jetzt habe ich es doch schon anders probiert, jetzt ist es immer noch nicht gut. So, ne? Und deswegen ist es so wichtig, ihnen von Anfang an aufzuzeigen, es wird diese Momente geben. Ja, es wird einfach die Momente geben, wo du es jetzt anders probierst und es fühlt sich auch noch nicht richtig an. Aber du kannst ganz sicher sein, wenn du da jetzt noch ein bisschen weiter dran bleibst, ja, wirst du dein Maß finden und deinen Weg finden und der passt dann auch. Und also, ich glaube, da geht es wirklich darum, das von Anfang an aufzuzeigen. Und das ist es vielleicht, warum man auch sagt, wir begleiten Menschen in Veränderungsprozessen. Es ist eben nicht nur dieser erste Stupser und dann musst du selber laufen und... Also können sie natürlich, ne? Wenn jemand sagt, nee, ich möchte irgendwie nur einen Anstoß und dann möchte ich alleine weitermachen, wunderbar. Ja? Aber das Angebot ist da, sie wirklich durch diesen Veränderungsprozess durchzubegleiten und wirklich dann wieder zu gucken, okay, wie ist es denn jetzt gelaufen? Und das machen wir hier. Ne? Dann kommen die und erzählen mir, ja, also letzte Woche war die und die Situation und da ist es so und so gelaufen und das ist schon total gut gelaufen, das hat sich noch blöd angefühlt. Das, was sich blöd angefühlt hat, das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Und dann fangen wir an mit dem Nachjustieren und sagen, okay, wie wäre es denn gut gewesen? Ja? Und was hätte es denn gebraucht in dem Moment, damit es so gut gelaufen wäre? Also es ist wirklich ein Feilen und Nachjustieren, bis es sitzt. Und bis es dann irgendwann auch wirklich so fest sitzt, dass es keine Arbeit mehr ist. Ne? Dass ich nicht jedes Mal neu drüber nachdenken muss, sondern dass es irgendwann eben auch in so einen Automatismus übergeht. Genau wie die alte Denke irgendwann in den Automatismus übergegangen ist.
Das heißt, es ist dann quasi ein neues Muster, das man dann...
Ja, könnte man sagen.
Würdest du, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, klingt es so, also das richtige Maß finden, als wäre das so ein sehr zielgerichteter Prozess, Veränderungen herbeizuführen, als wäre man dann irgendwann an einem Punkt, so ist es jetzt gut und das bleibt dann so. Geht das?
Nee, ich glaube... Nein, was bleibt denn für immer? Eigentlich doch gar nichts. Ne? Alles verändert sich permanent. Und insofern, und das ist ja genau das, was du letztlich eben auch schon gesagt hast, wenn ich mich verändere, hat das ja eine Auswirkung auf mein Umfeld. Ne? Das heißt, automatisch muss sich das Umfeld irgendwie mit verändern. Also das bleibt ja einfach nie stehen. Und insofern diese Frage, jetzt habe ich mal mein richtiges Maß gefunden, ist es jetzt für immer gut? Ich glaube, es ist so lange gut, wie es gut ist. Und wenn ich merke, jetzt passt es wieder nicht mehr, es fühlt sich für mich nicht mehr richtig an, dann ist es wieder Zeit, daran zu feilen und zu gucken, okay, was wäre denn jetzt stimmig? Ne, das ist wie, wenn ich mir überlege, ob ich mit, weiß ich nicht, es kommt ein ganz absurdes Beispiel, ob ich mit 70 wirklich noch ein Bikini tragen muss, der, ja, also wo einfach die Frage ist, ist das noch passend für mich zu diesem Zeitpunkt? Und ich glaube, darum geht es ja auch bei diesen Glaubenssätzen, bei Blockaden. Diese Glaubenssätze, die ich da in mir trage, diese Überzeugungen, die ich in mir trage, ja, man macht das so oder ich, ja, oder so ist es richtig, sind die noch zeitgemäß? Passt das noch zu dem, wo ich jetzt gerade im Leben stehe? Oder brauchst du da eigentlich mal eine Überarbeitung? Und das ist eine Möglichkeit, und apropos Zielrichtung, ja, das kann man hier wirklich ganz zielgerichtet angehen, weil das sind ja Veränderungsprozesse, die sich die Klienten selber wünschen, wenn es jetzt um so Verhaltensmuster geht. Ne? Das kann man wirklich zielgerichtet angehen, und auch Coaching ist nun mal sehr, sehr zielgerichtet gedacht, ausgerichtet. Ja? Es ist ein zielgerichtet, lösungsorientiertes Arbeiten. Und ich glaube, das haben wir eben in der Hand, wenn es um Veränderungen geht, die wir selber herbeiführen wollen. Anders ist es möglicherweise bei Veränderungen, die von außen auf uns zukommen, die wir so nicht geplant hatten oder gewollt hatten. Mhm.
Sprich doch mal ein bisschen über die Veränderungen von außen, die wir nicht gewollt hatten.
Ja, genau. Das sind wahrscheinlich die schwereren. Also je nachdem. So, da gibt es jetzt... Oh Gott, da gibt es so viel zu sagen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich glaube, vielleicht fange ich einfach damit an, was mir am meisten hilft. Mhm. Ja? Und womit ich natürlich auch viel mit Klienten arbeite. Und zwar ist es eine grundsätzliche Perspektivänderung, ein Perspektivwechsel. Erstmal kommt etwas auf mich zu, was vermeintlich schlecht ist. Ja? Eine wirklich schlechte Veränderung. Es ist jetzt egal, welches Beispiel wir nehmen, aber es kommt erstmal und ich ordne es als allererstes als etwas Schlechtes ein. Und das ist, glaube ich, die Falle. Denn das Spannende ist, was passiert in meinem Hirn, wenn ich mir vorstelle, das Leben ist für mich. Das ist gar nicht gegen mich. Ja? Weil wenn ich so eine Veränderung kommt und ich sie als schlecht einstufe, gehe ich praktisch davon aus, das Leben ist gerade gegen mich. Und ich arbeite, oder mein Grundansatz ist einfach, und das ist eine Überzeugung, und ich weiß, dass das für viele gar nicht annehmbar ist, aber für mich gibt es eben diese Überzeugung, nee, das Leben ist grundsätzlich für mich. Wenn ich da reinkomme oder mit der Haltung dann so eine angeblich negative Veränderung anschaue, gelingt mir ja eine ganz andere Bewertung der Situation. Ja, ich habe wirklich Möglichkeiten zu sagen, okay, warte mal, angenommen, ich weiß nicht, lass es eine gigantische Mieterhöhung sein. Ja, du kriegst, da kommt dir plötzlich so ein Brief ins Haus geflattert, weiß ich nicht, Miete steigt um 25%, sage ich jetzt mal. So, das ist erstmal ganz klar negativ, ja, weil wer will schon freiwillig 25% mehr Miete bezahlen? Und daran zu sagen, warte mal, wenn das Leben auch in diesem Moment für mich ist, was bedeutet das dann? Ja, und das macht Räume auf, das macht wirklich neue Denkräume auf und ich kann überlegen, okay, was heißt das jetzt für mich? Also das kann ja ganz verschiedene Sachen sein. Das erste kann ja heißen, anscheinend denkt das Leben, dass ich in der Lage bin, 25% mehr Miete zu zahlen. Wäre ja mal eine Sichtweise, ja? Also anscheinend tut sich bei mir jetzt gerade was. Also mein Geschäft wird größer oder was auch immer, ja? Ich kann natürlich auch einfach sagen, okay, jetzt geht es hier um Annehmen. Ja? Ich muss das einfach so hinnehmen. Ich kann aber natürlich auch darüber nachdenken, muss ich das so annehmen oder habe ich sogar noch einen Handlungsspielraum? Ja, weil auch da, also genau, das, da merke ich jetzt, da kommen eben diese ganzen verschiedenen Ansätze ins Boot. Bei der schlechten Veränderung ist es ja so, dass wir uns erstmal, glaube ich, oder oft, dass wir uns oft als Opfer fühlen, ne? Also dass wir uns hilflos fühlen und praktisch in diese Opferrolle fallen. Ja, so, da kommt dieser Brief und jetzt sagt mir der Verlinkerin, das ist jetzt ein lächerliches Beispiel vielleicht, aber...
Aber es ist jetzt unser Beispiel.
Aber es ist jetzt unser Beispiel, genau. Wir können aber gerne auch auf ein anderes ausweichen. Aber mal angenommen, das ist das. So, dann fühle ich mich erstmal hilflos, weil ich muss jetzt einfach mehr zahlen und habe keine Handhabe. So, der Vermieter sagt mir, ist so fertig, bums. Lässt mich einfach mit einem ganz doofen Gefühl zurück, weil Hilflosigkeit fühlt sich einfach mistig an. Ja? So, und da dann praktisch zu drehen und zu gucken, warte mal, wie kann ich aus dieser Opferrolle in die Täterrolle gehen? Und nicht in die kriminelle Täterrolle, sondern wirklich ins Tun, ne? In die Tat. In die Aktivität, ganz genau, ins Handeln. Wie kann ich ins Handeln kommen, ohne zu sagen, das führt jetzt dazu, dass ich plötzlich keine Mieterhöhung mehr habe. Aber gibt es nicht doch in gewisser Form einen Gestaltungsspielraum? Kann ich nicht irgendetwas unternehmen? Und das Interessante ist, dass die reine Unternehmung schon dazu führt, dass es uns besser geht. Unabhängig davon, ob wir damit das erreichen, was wir erreichen wollen. Allein dadurch, dass wir vom Hilflosen auf dem Rücken liegen und die Beine strampeln nach oben, in dieses Handeln gehen, fühlen wir uns besser. Ne? Weil wir eben vom Opfer in den Täter gehen praktisch. Genau, und das ist zum Beispiel auch ein Ansatz. Ne? Wie kann ich mit solchen ungewollten Veränderungen umgehen? Erstmal gucken, in welcher Form kann ich irgendwie ins Tun kommen?
Das klingt für mich aber auch so, als würde es, dieser Denkansatz negative Veränderungen mehr als Inspiration verstehen, als unbedingt dann im Handeln darauf zu reagieren. Weil in dem Moment, wo ich auf eine negative Veränderung reaktiv mich verhalte, ja, bestimmt sie mich ja wieder auf eine Art, oder?
Ja.
Und wenn ich mehr so mich inspirieren lasse und gucke, was sind meine Möglichkeiten?
Ja, genau. Ich glaube, es ist eine Kombination. Im Prinzip ist es, glaube ich, jetzt diese Vermengung der beiden Ansätze. Das eine ist eben, wenn ich sage, das Leben ist für mich, auch in diesem Moment, was kann das bedeuten, wenn das Leben gerade jetzt für mich ist, dann... Also dann ist ja die Grundannahme eine andere. Ne? Dann sage ich ja gar nicht mehr, das ist jetzt schlecht. Und dann glaube ich, ist es das, was du meinst mit Inspiration. Mhm. Ja, es ist wirklich eine Inspiration für mich, jetzt von dort weiter zu denken, wenn das jetzt gerade für mich sein soll, was bedeutet das für mich konkret? Ja, was kann ich damit machen? So. Und das andere ist eben, und das ist das, wo es sich vermengt, dieser Anteil, was kann ich damit machen, aber eben in dieser reaktiven Form, die du gerade benannt hast, ne? Wo es wirklich mehr darum geht, okay, es ist nun mal so, jetzt kommt dieser Brief, ich will aber ihn nicht einfach nur hinnehmen, was kann ich damit machen? Ja? So. Und ich glaube, die Kombination aus beiden kann echt sehr, sehr fruchtbar sein und produktiv sein. Ja? Und vor allem aber erstmal dieses ungute Gefühl beseitigen, das man ja nicht haben möchte. Mhm. Ne? Schlechte Nachrichtengefühl halt. Ja?
Das Leben ist für mich Metapher, finde ich irgendwie ganz spannend und würde darüber gerne nochmal reden. Mhm. Weil du gerade, du hast zum Beispiel gesagt, das Leben denkt also, ich kann mir 25% mehr Miete leisten.
Ja.
Wie stellst du dir innerhalb dieser Metapher das Leben vor?
Was das Leben ist, meinst du?
Genau, ja.
Ah, das ist schwer zu beantworten, weil das ja letztlich einfach ein ganz großer Begriff ist, den jeder auch anders, ne, die anderen würden vielleicht sagen, das Universum. Der nächste sagt vielleicht wirklich Gott dazu. Ich glaube, es gibt unzählige Begriffe für etwas, was sich nicht greifen lässt. Und ich glaube, das einzig Wichtige daran, oder das für mich Wichtige daran ist, dass ich es eben so sehe, es gibt da einfach etwas Größeres, was ich als kleiner Mensch so nicht begreifen kann oder verstehen kann oder wissen kann. Und es ist auch total okay. Ja? Genau, ja, vielleicht einfach so. Es ist irgendetwas Größeres, was ich dann in dem Fall jetzt Leben nenne. Willst du auf was Spezielles hinaus? Weil vielleicht...
bei mir ist nur im Inneren, vor meinem inneren Auge ist so eine partnerschaftliche Beziehung aufgekommen.
Ja.
Das Leben ist für mich, das Leben ist mein... Und das Leben denkt, ich kann mir 25% mehr Miete leisten.
Ja.
Und es klingt für mich, das kann für mich, weiß ich nicht, vielleicht, das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Bild, aber so wie so ein Blindenhund. Also ich werde eigentlich geführt von meinem Leben.
Ah, und
mein
okay.
Leben ist mein Partner. Das war...
Der mich führt?
Genau.
Okay, verstehe. Gute Frage, ne? Weil einerseits... Wenn ich das jetzt so uneingeschränkt übernehmen würde, das Leben führt mich, dann hätte ich, oder dann hat es ja zwei, für mich hat es zwei Aspekte. Das einerseits hat es was ganz Beruhigendes, ja, ich kann mich letztlich auch fallen lassen, ich werde geführt, ja, ich kann mich an die Hand nehmen lassen. Gleichzeitig könnte es aber auch bedeuten, ich habe zu wenig Macht, mein Leben selber zu gestalten. Und so empfinde ich es ja genau nicht. Ich glaube, dass wir sehr viel Macht und Spielraum haben, unsere Leben selber zu gestalten. Ich glaube, dass wir gerade heute extrem viele Möglichkeiten haben, unser Leben zu gestalten, was genau dazu führt, dass wir ganz oft überfordert sind, weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und trotzdem, ja, gibt es in gewisser Weise in meiner Überzeugung auch eine Art Führung oder zumindest etwas, worauf ich vertrauen kann, ja? Wo ich mich schon auch in gewisser Weise auch zurücklegen kann oder zurücklehnen kann oder mich an die Hand nehmen lassen kann. Und das stimmt. Es ist beides. Es ist irgendwie eine Mischung aus geführt werden und doch selber meinen Weg bestimmen.
Vielleicht geführt werden, aber trotzdem gehört mein Leben ja mir. Also es ist nicht, dass eben nicht dieser Fatalismus aufkommt im Sinne von, ja gut, dann ist es jetzt so, was soll ich machen?
Genau.
Sondern ich gestalte das aber aktiv mit.
Absolut.
Ich werde geführt, aber gestalte quasi den
genau, Weg aktiv mit. Genau.
Ich würde jetzt, glaube ich, gerade noch mal gerne einen Schritt zurück machen und etwas ansprechen. Wenn deine KlientInnen zu dir kommen, haben sie ja für sich schon identifiziert, dass etwas nicht so gut läuft.
Ja.
Was sind das für Hinweise oder Symptome, die mir vielleicht sagen, Mensch, vielleicht wäre es mal Zeit, was zu verändern? Also wie identifiziere ich in meinem Leben selber, dass etwas vielleicht auch schief läuft?
Ja, ich glaube, dass wir das jetzt noch sehr gut spüren, weil wir eine Unzufriedenheit spüren. Ne? Also, oder eine Frustration. Oder merken, dass wir irgendwie immer wieder in dieselben doofen Situationen geraten. Also ich glaube schon, dass da die wenigsten Leute machen Coaching einfach, weil sie sagen... Ich leiste mir jetzt ein Coaching und also wie so eine Praline, weißt du, das machen glaube ich die wenigsten, sondern es gibt normalerweise in irgendeiner Form einen Leidensdruck. Es gibt irgendetwas, wo sie wirklich selber einfach merken, boah, es nervt mich, dass ich immer wieder in so eine Situation komme oder ich weiß einfach tatsächlich nicht mehr weiter. Also es kann auch eine Verzweiflung wirklich sein. Oder dass sie immer in denselben Denkschleifen verharren und einfach nicht mehr rauskommen und das Gefühl haben, ich brauche jetzt mal jemanden, der mich da rausholt und mit dem ich gemeinsam da rauskomme. Es ist eine Form von Leidensdruck und ehrlich gesagt, die ist an der Stelle gut, weil es eine Motivation ist, wirklich in die Veränderung zu gehen und wirklich zu realisieren, ja, es braucht jetzt eine Veränderung und mir ist auch klar, die kommt nicht von außen, die muss schon ich einleiten. Ne? Das ist schon an mir, wenn ich möchte, dass es anders und besser wird, dann muss ich praktisch etwas ändern. Ja? Und das kann ich aber auch. Ja? Also das, ich glaube, dass die zu merken, hier läuft was nicht rund, das ist, glaube ich, nicht die Schwierigkeit. Das merken wir, würde ich sagen. Mhm. Und die Frage ist ja einfach, welches Level erreicht das? Ist das ein, nervt es mich mal ein bisschen? Oder beeinträchtigt es so sehr meine Lebensqualität, dass ich wirklich sage, okay, es reicht. Ja? Da muss ich jetzt was ändern und das bedeutet, ich muss was ändern.
Ich habe mir natürlich auch deine Webseite angesehen. Abgesehen davon, dass du dort schreibst, ohne Veränderung keine Verbesserung. Mhm. Was ich übrigens, als ich es gelesen habe, habe ich so gedacht, das klingt so, als wäre jede Veränderung immer positiv. Jetzt haben wir schon auch über negative Veränderungen gesprochen und über die Haltung dazu. Das hat mir jetzt, glaube ich, geholfen, diesen Satz auch zu verstehen, der auf deiner Homepage stand, weil ich erst so... Ich glaube nicht unbedingt, dass jede Veränderung positiv ist, aber genau, es geht, der Umgang damit kann ja positiv sein. Ja. Darüber haben wir ja gerade geredet.
Aber es ist eben, da steht ja nicht jede, oder ich meine ja nicht jede Veränderung ist eine Verbesserung. Das sage ich nicht, sondern ich sage nur, wenn ich eine Besserung möchte, muss ich irgendetwas anders machen. Mhm. Es wird nicht besser dadurch, dass sich nichts ändert. Ja? Also das ist einfach automatisch. Wenn ich eine Veränderung eines Zustands haben will, von gut zu besser oder von schlecht zu besser, braucht es eine Veränderung. Nur darum geht es. Das heißt nicht, dass jede Veränderung automatisch positiv ist oder gut ist oder besser ist. Gar nicht. Sondern nur, ich glaube, du kannst keine Verbesserung erreichen, ohne dass du irgendetwas anders gemacht hast oder dass irgendetwas anders geworden ist.
Du hast recht. Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Vielleicht habe ich das, also ich habe das dann wahrscheinlich mit meiner Brille gelesen. Ja, meiner Brille gelesen, genau. Ja. Du schreibst aber auch auf deiner Homepage, dass du neben deiner Tätigkeit als Life-Coachin Geigerin, Vorjuristin, Kulturmanagerin, Lektorin und Texterin bist.
Oder war.
Ja. Und,
oder,
ja. Also ich habe das jetzt mal rausgelassen, weil ich irgendwie dachte.
Ja.
Genau. Das klingt, als hättest du in deinem Leben schon einiges an Veränderungen auch selber durchgebracht. Als wärst du selber quasi Expertin aus biografischen Gründen für Veränderungen.
Ja, ich tue mich sehr, sehr schwer mit dem Begriff Expertin. Ich würde den für mich einfach nicht anwenden wollen. Aber dass ich, wenn man es jetzt im Wortsinne nimmt von Expertise, im Sinne von Erfahrung, dann kann ich sagen, ja, ich habe Erfahrung mit Veränderungen und es ist so, ne? Ich wollte, also vielleicht in absoluter Kürze, ursprünglich wollte ich Geige studieren. Davon bin ich weg, weil ich gemerkt habe, boah, immer dieses Alleineüben im Kämmerlein, das ist nicht meins. Ja? Und es gab auch noch viele andere Aspekte. Dann habe ich also Jura gemacht, habe das durchgezogen, obwohl es wirklich leider auch nicht meins war. Aber ich habe es einfach bis zum Ende durchgezogen und habe dann eben tatsächlich 10 Jahre im Kulturmanagement gearbeitet. Und das hat mir große, große Freude gemacht. Und ich würde sogar auch behaupten, dass ich gut darin war. Und trotzdem war es immer noch nicht das Richtige für mich. Ja? Was ich daran gemerkt habe, dass ich immer wieder in einen extremen Erschöpfungszustand gekommen bin. Ich habe mich wirklich maximal ausgebrannt. Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, dass es das ist. Es brauchte dann wirklich diese schweren Krisen, um das zu verstehen. Der Körper spricht dann ja auch irgendwann eine sehr deutliche Sprache mit einem, wenn nichts mehr geht. Und insofern brauchte es da dann tatsächlich nochmal eine radikale Veränderung. Und das war dann der Moment, wo ich dann selber in mir geforscht habe und gedacht habe, wofür bin ich eigentlich gemacht? Weil es scheint nicht zu reichen, dass ich irgendwas gut kann und dass es mir auch Spaß macht. Es gibt da auch noch einen dritten Faktor und das sind die Rahmenbedingungen. Wie müssen die Rahmenbedingungen sein, damit ich in meine Kraft kommen kann und diese auch nicht permanent verliere? Ja, und für mich war diese Situation im Kulturmanagement bei dem, was ich gemacht habe, jetzt Festivals organisieren, Konzerte organisieren mit vielen Menschen oder ja, einfach Veranstaltungen managen und so die Spinne im Netz zu sein, um die sich immer alles irgendwie dreht oder alle wollen was von einem, dieses Ding. Ja, das passt nicht zu dem, wie ich gemacht bin. Ja? Ich bin einfach weder Multitasking noch bin ich irgendwie... kann ich gut viele Reize auf einmal aufnehmen. Das ist einfach eine Überforderung für mich. Und das führt dann dazu, dass die Energie einfach abfließt, ja? Dass ich die ganz schnell wieder verliere. Und da ging es dann wirklich darum zu gucken, okay, was braucht es denn für mich? Ja, wie müssten eigentlich die ganzen Bedingungen sein, damit ich in meiner Kraft bleibe? Ja. Und das klingt jetzt vielleicht relativ leicht, so nach, aber es war eine sehr, sehr mühsame und harte Suche. Ja. Also es war ein schwieriger Prozess, der mich echt durch ganz schöne Krisen gebracht hat und der aber sich unglaublich gelohnt hat, ja? Weil ich eben jetzt wirklich da bin, wo ich aus meiner Sicht hingehöre, ja? Wo ich gut bin, wo ich in meiner Kraft bin, wo ich geben kann, ja? Und wo ich, ja, wo ich mich richtig fühle oder passend fühle oder zu Hause fühle.
Wie hast du damals die Widerstände gegen diese zum Beispiel häufigeren Karrierewechsel wahrgenommen? Was waren das für Widerstände, von wem kamen die und was haben die in dir ausgelöst?
Du meinst Widerstände von außen, dass ich...
Zum Beispiel auch, ja. Oder auch Selbstzweifel oder so, weiß ich nicht. Also auch innere Widerstände, weil viele Menschen wechseln ja häufig ihren Weg oder ihre Karriere. Weiß ich nicht, also ich meine, das ist ja etwas, das man meiner Generation sehr stark nachsagt. Generation, weiß ich nicht, Praktikum und wir suchen die ganze Zeit und legen uns auf nichts fest. Aber gleichzeitig ist ja eigentlich der Wunsch, glaube ich, bei vielen sehr ausgeprägt, eigentlich das Passende und das Richtige zu finden, wie den richtigen Partner zu finden, die richtige Wohnung zu finden, den richtigen Job zu finden.
Genau.
Das gibt ja auch vielleicht Sicherheit. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass häufig dieses sich umdrehen, eine Abzweigung nehmen, einen Weg ändern mit sehr viel Mut verbunden ist. Oder für mich persönlich war es das in meiner Vergangenheit. Ja. Und das kommt, oder so nehme ich das wahr, das kommt ja auch daher, dass bestimmte Widerstände in mir da sind, die es überhaupt nötig machen, dass ich ein bestimmtes Maß an Mut aufbringe, jetzt eine Veränderung durchzumachen, eine Neuorientierung durchzumachen. Und kannst du Punkte benennen, was das zum Beispiel bei dir waren, was das Widerstände waren, vielleicht im Außen, aber auch im Inneren?
Ja, also dann verstehe ich, ich glaube, das, was du Widerstand nennst, ist wahrscheinlich das, was ich als Leidensdruck empfunden habe. Mhm. Also dass ich wirklich gemerkt habe, es geht so nicht mehr weiter. Ja, also ich...
Ich glaube nicht, weil Leidensdruck ist ja etwas, das mich aus einer Situation herausschiebt in eine Frustration oder in eine Unzufriedenheit. Aber was ich meine mit Widerstand ist der Moment des Zauderns, weil auch eine unangenehme Situation halten viele Menschen ja häufig lieber aus, als sich auf das Unbekannte einzulassen.
Ja, das stimmt.
Und
diesen
Sprung in das Unbekannte und das Zaudern davor, das meine ich mit Widerstand. Was sind die, weiß ich nicht, Ängste zum Beispiel oder die damit verbunden sind, einen Neuanfang zu machen oder für dich waren, einen Neuanfang zu machen?
Genau, ich glaube, es sind ja diese klassischen Ängste, es sind Existenzängste, ehrlich gesagt. Also es waren wirklich existenzielle Ängste. Ne? Es war wirklich, in diesen Momenten des Zweifelns war ja die Frage da, also wenn ich jetzt wirklich zurückgehe in diese ganz dunkle Momente, wo ich mich so komplett angezweifelt habe, ne, da blieb ja nichts mehr von mir übrig, außer Fragezeichen. Ja, da war dieses Gefühl, also ich bestand gefühlt aus Fragezeichen. Es gab auf keine Frage eine Antwort, so hat sich's angefühlt. Als hätte ich nur hunderte von Fragen im Kopf, aber keine einzige Antwort. Und das war wirklich wirklich der Inbegriff des Verzweifelns. Ja, und das waren Momente, wo ich wirklich nicht wusste, was kann ich überhaupt? Gibt es eigentlich irgendwas, was ich kann und wovon soll ich eigentlich leben und wie soll ich existieren? So, diese Momente gab es. Und da gab es eben diese Ängste, wirklich diese existenzielle Bedrohung und diese Ängste, wie geht das alles hier weiter, wovon soll ich leben, etc. Und trotzdem komme ich jetzt wieder an den Punkt, also wenn es auch um die Frage geht, wie habe ich dann den Mut aufgebracht, so eine komplett neue Richtung einzuschlagen, ohne zu wissen, wird das was? Ist das jetzt wirklich das Richtige? Ja? Das kam durch diese Schubkraft des Leidens wirklich, ja? Weil einfach klar war, so kann es nicht bleiben, so kann es nicht weitergehen. Also muss alles andere kann eigentlich nur besser werden. Ja? Auf jeden Fall, das kann ich nicht mehr weitermachen. Weil das macht mich kaputt. Ne? Das hat mich körperlich auch kaputt gemacht. Das waren einfach, das war ein Punkt, da will ich einfach nie mehr hin zurück. Und das hat eine Kraft. Da gibt es diese Schubkraft aus meiner Sicht, ja, die einen dann diesen Mut haben lässt. Ja, und das, ich tue mich fast schwer, es Mut zu nennen. Ich weiß, dass viele von außen sagen immer, boah, war das mutig. Wo ich dann aber wirklich denke, ich hatte keine andere Wahl. Das fühlt sich eher so an. Es ging nur, ich konnte nur nach vorne gehen, in die Unsicherheit, in das Unbekannte. Ja, und dann geht es, also ich glaube, sobald du dann ja anfängst, diesen Weg zu gehen und wenn du dir da dann treu bleibst, ja, dann fügt sich ja eins zum anderen normalerweise. Also auch da kommen ja immer wieder Abzweigungen, wo es eine Gefahr gibt, wieder zurückzufallen in was Altes. Ja. Und ich glaube, da ist es wichtig, dann wirklich zu sagen, nee, das hat wieder zu viel von dem Alten, das ist zu gefährlich, dass ich wieder dahin rutsche. Also nein, ich nehme jetzt das Neue, auch wenn es noch so gewagt ist, ja, und wenn es noch so wenig positives Feedback vom Außen dazu gibt, weil alle anderen irgendwie sagen, bist du wahnsinnig, was willst du denn damit machen oder wovon willst du denn da leben und so, und dann wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, ich habe jetzt lang genug das andere probiert, das, was offiziell anerkannt ist und funktioniert, es hat für mich nicht funktioniert, also muss ich etwas machen, wovon ich glaube, dass es für mich stimmt.
Dieser Fragezeichen-Moment, den du beschrieben hast, ist, klingt für mich nach einem Moment sehr großer Orientierungslosigkeit.
Ja.
Du weißt nur, dass das, was du bisher gemacht hast, irgendwie nicht das Richtige ist, dir wehtut, Frustration. Und dann bist du aber gleichzeitig mit dieser Verzweiflung, alles in Zweifel, alles in Fragezeichen konfrontiert. Wie hast du es geschafft, in diesem Moment in eine Produktivität in der Auseinandersetzung damit hineinzugehen?
Ich habe angefangen, alle diese Fragen, die durch meinen Kopf gegeistert sind, aufzuschreiben. Ich habe einfach nur noch geschrieben. Es ist wirklich ein dickes Buch.
Nur Fragen, du hast nur die Fragen.
Alle diese Gedanken, diese Zweifel, diese Fragen. Ich habe das einfach alles, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, das hört ja nicht auf, ne? Wenn du in so einem Zustand bist, da gibt es ja keine Pause irgendwie so. Ich habe irgendwann einfach alles aufgeschrieben, über Stunden. Also ich war an einem Ort, wo ich eben ganz für mich war, wirklich nur Natur. Und also ich habe Gott sei Dank einen guten Ort gefunden in dem Moment. Und war da komplett allein mit mir und meiner Verzweiflung. Und tatsächlich war es letztlich das, was mich da rausgebracht hat. Das einfach einmal alles abzuladen in einem Buch oder auf Papier. Einfach. Das hat wirklich viel verändert.
Hast du versucht, diese Fragen auch zu beantworten oder war das erstmal nur?
In dem Moment ging es nicht darum. In dem Moment ging es wirklich darum, die Fragen loszuwerden und diese Gedanken und die Zweifel niederzuschreiben. Und das, was dann passiert ist, ist, dass nach und nach die Antworten gekommen sind. Ne? Die kamen dann so von Etappe zu Etappe oder von Tag zu Tag kamen immer mehr Antworten. Und ja, ich glaube, das war der entscheidende Startpunkt praktisch, um diesen Weg zu gehen und diese Antworten zu finden und einzusammeln auf dem Weg.
Etwas, das ich jetzt vorhin mitgenommen habe aus dem, was du gesagt hast, ist, dass du, dass es für eine positive Veränderung sehr stark der Fähigkeit bedarf, nicht nur zu identifizieren, dass einen etwas stört, sondern was einen konkret stört. Würdest du sagen, das ist richtig?
Ja. Also ich glaube, es braucht eben dieses Bewusstsein dafür, also diese Reflexion. Also ich glaube, die Reflexion ist essentiell, um wirklich, um dann etwas verändern zu können. Ich muss es irgendwie erstmal verstehen, was ist wirklich los? Ja? Was stört mich? Was läuft nicht rund? Um dann wirklich zu wissen, okay, an welcher Schraube muss ich denn drehen, wenn ich möchte, dass es besser wird. Ja? Aber ich glaube, es braucht vorher diesen Teil der Reflexion, des Durchleuchtens und des Verstehens.
Du hast vorhin schon einmal angesprochen, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben wie noch nie, uns selber zu verwirklichen, sondern
das Leben zu gestalten.
Ja. Ich habe in dem Zusammenhang häufig das Gefühl, dass wir haben all diese Möglichkeiten, aber ich habe oft das Gefühl, dass aber auch an uns herangetragen wird, dass wir bitte möglichst flexibel auch sein sollen. Also zum Beispiel auch auf beruflicher Ebene oder so. Wochenendehen beispielsweise, du bekommst einen Job dort zugeteilt und jetzt musst du bitte irgendwie schauen, dass du das mit der Familie dann möglich machst oder so. Wie bewertest du das, was ich als Anspruch nach ständiger Veränderung oder Flexibilität wahrnehme?
Ja, als Anspruch, der von außen an dich gestellt wird praktisch, dass du da immer flexibel bleibst. Ich würde das so sehen, das mag ja sein, dass eine Firma oder ein Unternehmen diesen Anspruch stellt. Die Frage ist ja, will ich denn diesem Anspruch gerecht werden? Ist das... Also auch da fängt mein Gestaltungsspielraum ja an. Ist es dann für mich das richtige Unternehmen, wenn die von mir erwarten, dass ich am Wochenende das so und so handle und meine Familie vielleicht nicht sehe oder so? Das ist doch einfach die Frage. Ist das die Art von Leben, die ich führen will? Wie wichtig ist mir Familie? Wie wichtig ist mir Beruf? Wie wichtig ist mir meine freie Zeit? Ja? Also das sind ja genau die Fragen, die wir uns stellen können, um dann entsprechend zu gestalten. Dieses Design Your Life, ja, also wirklich selber zu malen. Und ich glaube, es gibt ja nicht nur das eine Unternehmen, bei dem wir uns bewerben können, sondern es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass es letztlich auch da immer ein Puzzlestück gibt, was passt. Es geht nur, wenn ich natürlich nach einem passenden Puzzlestück suche, muss ich ja erstmal wissen, wie mein Puzzlestück aussieht. Ja? Und dafür ist diese Arbeit so wichtig, sich wirklich Gedanken zu machen, oder dafür kann diese Arbeit einfach wahnsinnig hilfreich sein, sich diese Gedanken zu machen, was will ich eigentlich? Wie will ich leben? Wie will ich mein Leben gestalten? Wie will ich arbeiten? Was ist mir wichtig in der Arbeit? Wie soll es da aussehen? Was wünsche ich mir? Wann komme ich denn in meine Kraft? Wann kann ich wirklich mein Potenzial auch leben?
Hast du schon mal erlebt, dass KlientInnen zu dir gekommen sind und sich diesen Fragen nicht stellen wollten, also dass sie gespürt haben, irgendwas stört mich, ich habe das Gefühl, ich werde zurückgehalten oder ich habe Burnout, eins nach dem anderen so, aber davor zurückgeschreckt sind, sich diese Fragen zu stellen, was will ich eigentlich?
Also es ist eine gute Frage, ob ich es wirklich erlebt habe. Es gab Momente, wo ich die Vermutung hatte, wenn jemand an einer bestimmten Stelle nicht wiedergekommen ist, ja, zum Beispiel, hatte ich die Vermutung, manchmal wurde es in einer Form auch bestätigt, dass derjenige geahnt hat, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Ja, wenn ich jetzt hier wieder hingehe, dann bin ich wirklich mit diesen Fragen konfrontiert. Und klar gibt es Momente, wo wir einfach sagen, ich habe jetzt nicht die Kapazität, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und dann ist das ja auch total okay. Ne? Das soll ja jeder für sich wirklich gucken, wann ist denn die Zeit reif? Also will ich mich jetzt diesen Fragen stellen oder will ich es eben nicht? Das ist ja völlig okay. Ja? Weil es ist ja sein Leben und seine Lebensqualität. Und wenn er für sich beschließt, ich will mir darüber jetzt keine Gedanken machen, okay, fein. Ja? Mhm. Und wenn dann doch irgendwann der Punkt kommt, wo er merkt, eigentlich jetzt bräuchte ich wirklich mal so eine klare Vision, wo ich eigentlich hin will, dann kann er sich diese Fragen immer noch stellen. Und das... Also ich glaube, es gibt wenige Sachen, wo man wirklich sagen kann, boah, schade, dass du dir diese Fragen nicht früher gestellt hast und leider ist da diese weibliche Uhr, also das ist oftmals ein Thema, ne? Wenn Leute einfach zu lange vor diesen Fragen davonlaufen, sag ich mal, oder ihnen ausweichen, was sie wirklich wollen und dann merken, oh Mist, jetzt bin ich 45, eigentlich wollte ich mal Familie, eigentlich wollte ich Kinder haben, so. Das sind Momente, die finde ich wirklich schwierig. Das ist wirklich herausfordernd, ne? Wenn man einfach merkt, da gibt es irgendwie eine biologische Grenze, wo unser Gestaltungsspielraum dann vielleicht doch auch mal irgendwann endet. Ja? Und da wäre es vielleicht gut gewesen, sich früher diese Gedanken zu machen. Aber es nützt eben nichts. Wir sind an dem Punkt, an dem wir sind. Und dann kann man nur von dort weiter gucken.
Kannst du so ein also hast du eine Vorstellung davon, was Gründe sind, die bestimmte Menschen vor diesen inneren Fragen, wer bin ich, was will ich, was kann ich, zurückschrecken lassen?
Ja, das sind schon Ängste. Also ich glaube, es sind die Ängste, etwas zu sehen in sich, was sie eigentlich bisher erfolgreich weggedrückt haben. Also es ist, und es ist, glaube ich, die Angst, das nicht auszuhalten. Ja? Und das ist manchmal, also es können einfach Emotionen sein, von denen sie spüren, sie würden sie in diesem Maß, in dem die dann zutage treten würden, gar nicht aushalten.
Was kannst du jemandem, der mit dieser Form von Ängsten konfrontiert ist, mit an die Hand geben?
Also zum einen glaube ich, dass man auch diese Emotionen portionieren kann, dass es tatsächlich möglich ist, selbst wenn ich irgendwie denke, ich halte das nicht aus, was da kommt. Ich glaube, es ist möglich, es päckchenweise zu öffnen. Aber da braucht es sicher eine gute Begleitung durch diesen Prozess. Und da, ehrlich gesagt, glaube ich, sind wir auch deutlich mehr im therapeutischen Bereich. Ne? Aber wenn es um so große Ängste, Wunden, was auch immer geht, ist es, glaube ich, gut, wenn man da einfach einen Therapeuten, eine Therapeutin hat, die einen da durchbegleitet, durchführt und, ja, und weiß, was sie tut. Ja? So. Und vielleicht ist das dann der Moment, wo ich sagen würde, ich glaube, das wäre jetzt ein Thema, wo es vielleicht eine andere Form der Unterstützung braucht. Ja? Dann würde ich das aber eben auch offen kommunizieren, wenn ich das Gefühl habe, das ist für diesen Raum nicht zu halten oder das ist hier nicht passend so, oder nicht tragbar. Oder, ja.
Hast du auch erlebt, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen die vielleicht in einem Gespräch mit einem Klienten, einer Klientin angeschnitten werden, die sie dann aber verweigern? Also nicht, weil sie sich diese Fragen stellen wollen, sondern weil sie zum Beispiel sagen, nein, das ist zu intim oder das ist privat, darüber möchte ich jetzt nicht reden.
Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Was aber auch daran liegen kann, es ist ja schon so, dass ich auch spüre, was ich fragen kann und was ich nicht fragen kann. Also ich nutze mein Gespür oder meine Wahrnehmung oder Feinfühligkeit tatsächlich, um eben die Fragen zu stellen, die zielführend sind. Und wenn ich spüren würde, damit würde ich hier irgendwie, weiß ich nicht was, alles umrennen, ja, würde ich die Frage nicht stellen. Also insofern gab es diesen Widerstand vielleicht oder dieses, oh nee, das ist mir zu intim, das habe ich bisher noch nicht erlebt.
Am Ende meiner Gespräche stelle ich meistens die Frage, gibt es eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen, beziehungsweise gibt es etwas, das du immer schon mal sagen wolltest zum Thema Veränderung und wo wir jetzt nicht zu bekommen sind?
Ich glaube, also ich, warte mal, ich glaube, dass wir ganz oft denken oder uns wünschen würden, dass der andere sich anders verhält. Ja, wir wünschen uns eine Veränderung herbei. Also wir sind mit irgendeiner Situation unzufrieden und haben schon erstmal das Gefühl, das liegt am anderen. Ja? Und wir würden uns eigentlich wünschen, dass der sich anders verhält oder dass der uns anders wahrnimmt. Und ich glaube, das Schöne ist zu wissen, dass wir da viel mehr Möglichkeiten haben, etwas dran zu ändern, als wir denken. Und zwar nicht, indem wir den anderen ändern, weil das genau haben wir nicht. Diese Möglichkeit haben wir genau nicht. Ne? Also ich glaube, das ist ein absoluter Irrglaube, dass ich einen anderen Menschen ändern kann. Das kann ich dann, in Anführungsstrichen, wenn der andere es möchte. Aber nur dann. Ja? Die Veränderung muss immer von dem anderen kommen, wenn er so, oder wird von dem anderen kommen. Das heißt, diesen Einfluss habe ich genau nicht. Aber ich habe eben Einfluss auf mich. Und das Schöne ist, dass zum Beispiel ganz oft geht es auch um dieses Thema, oder da wünscht sich jemand ernst genommen zu werden von anderen. Ja? Und da könnte man jetzt sagen, ja gut, da haben wir wenig Einfluss drauf, ob die anderen mich jetzt ernst nehmen oder nicht. Aber nein, wir haben eben sehr viel Einfluss, weil es nämlich darum geht, ob wir uns selber ernst nehmen. Und dann stelle ich tatsächlich auch die Frage, wenn Sie sich in diesem Moment 100% ernst nehmen würden, würden Sie sich denn dann so verhalten? Ne? Also wenn so eine Situation mir geschildert wird und dann sagt mir jemand, oh, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass der mich da, oder ich möchte, dass er mich da ernst nimmt. Und dann muss ich wirklich rückfragen, haben Sie sich in diesem Moment 100% ernst genommen? Ist das das Verhalten, was Sie dann an den Tag legen würden? Und ganz oft ist eben dann festzustellen, ah nee, wenn ich mich wirklich 100% ernst nehmen würde, würde ich mich anders verhalten. So. Und das Spannende ist eben, was passiert, wenn derjenige sich dann tatsächlich entsprechend verhält, also sich komplett ernst nimmt. Es passiert automatisch, dass er ernst genommen wird. Ja, weil wir strahlen das total aus, ob wir uns selber ernst nehmen oder nicht. Und das ist dann für das Gegenüber auch keine Frage mehr. Der nimmt mich ernst mit dem, was ich gerade sage. Und das finde ich so schön, einfach zu merken, wir haben sehr, sehr viel in der Hand. Wir haben auch da wirklich die Möglichkeit zu gestalten und zu verändern und Situationen zum Guten zu verändern, wo wir erstmal denken, der andere müsste es tun. Nee, die Arbeit fängt bei uns an, fast immer.
Und die Arbeit, die wir dann selber leisten, die Veränderung, die wir in unserem Verhältnis zu uns selber vielleicht auch herbeiführen, geht dann in Resonanz oder resoniert dann
ganz genau.
Mit uns auch.
Ganz genau.
Dann bekommen wir das zurück.
Okay. Ganz genau. Ja, aber es ist wirklich immer wieder, die Arbeit fängt bei uns an. Und die Wahl habe ich, ne? Ich kann mich dafür entscheiden, diese Arbeit zu machen oder nicht.
Vielen Dank.
Sehr gern. Ich
Vielen
danke
Dank
dir.
Für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Im nächsten Monat reden wir über das Thema Zukunft und dann werden wir darüber reden, welche Ängste, Wünsche, Hoffnungen mit Zukunft verbunden sind. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Nochmal vielen Dank, Katharina.
Vielen Dank.
Und genau, eine gute Zeit bis dahin und auf bald. Tschüss.